Wie geht's dir heute? Wie war deine Woche? Wunderbar und schön, ohne Stolpersteinchen, ohne Hügel und Täler oder doch ein bisschen, das ist ein Zeichen für gut, gell? Oder wie war das nochmal? Richtig gut gelaufen. Manchmal denkt man, okay, jetzt habe ich endlich die Hürde hinter mir. Oder man denkt, wenn ich nur dies oder jenes bewältige, wenn diese Zeit vorbei ist, dieser Lebensabschnitt endlich hinter mir liegt, ja, dann wird alles gut. Dann wird es besser. Dann kann ich auch fröhlicher sein. Dann kann ich auch freundlicher sein. Dann kann ich auch tatsächlich mir auch mal Zeit für Gott nehmen oder für den anderen. Aber jetzt im Moment geht's halt nicht. Und dann hast du es hinter dir, dann kommt die neue Zeit und du stellst fest, es ist nur anders, aber nicht besser. Und ich bin schon fast müde vom Nehemia lesen, wenn ich das so höre, was ihm alles passiert. Aber wie ist es wohl, wenn es dir im wahren Leben passiert? Und vielleicht haben wir nicht solche Begegnungen oder nicht solche Anfeindungen wie er, wo wir vielleicht tatsächlich um das Leben, um unser Leben fürchten müssen. Aber ich glaube, uns geht es auch im Alltag ganz oft so, dass wir von dem einen ins andere stolpern und kaum haben wir irgendwie was von außen abbekommen und es irgendwie überwältigt, merken wir, wie innen irgendwas uns nicht in Ruhe lässt. Und kaum haben wir es hinter uns, da merken wir, da ist wieder was. Und so geht es nach und nach und man merkt und fragt sich, wo ist Gott? Und mich wundert es wirklich, dass Nehemia nicht genauso handelt. Der Johannes hat mit den Richtern angefangen und hat gesagt, die tun mir leid, dem kann ich mich wirklich anschließen. Und Nehemia ist wirklich ein absolutes Gegenteil von diesen Männern. Denn auch sie haben zeitlich geschrien nach Gott. Die Richter und auch das Volk in der Richterzeit. Aber kaum hatten sie bekommen, was sie brauchten oder wo es ihnen besser ging, vergaßen sie Gott. Nehemia ist anders. Er kommt von dem einen und bekommt irgendwie eine Challenge, eine Herausforderung und er geht damit zu Gott. Nach dieser Herausforderung bekommt er Anfeindungen und er geht damit zu Gott. Und dann erlebt er etwas für sich ganz, ganz Schlimmes, wo er merkt, die eigenen Leute gehen mit sich so um, wie manchmal die Welt nicht miteinander umgeht. Und er geht damit zu Gott. Und das ist, glaube ich, ein wirklich wunderbares Beispiel für uns, wie man mit Problemen oder wie man Probleme bewältigt. Aber es ist tatsächlich nicht einfach. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Nehemia nicht so war, dass er das einfach konnte, sondern wahrscheinlich hat er sich das auch erkämpft und errungen und gelernt und dann eben durchgeführt. Und so freue ich mich, dass wir uns mit dem Nehemia-Buch beschäftigen dürfen und ich bete und hoffe, dass auch wir lernen, mit den Problemen zu Gott zu kommen und manchmal müssen wir das eben eine Zeit lang lernen, deswegen erleben wir oft, dass immer wieder dieselben Dinge kommen. Wenn man sich fragt, warum schon wieder, vielleicht unter Umständen, weil ich es noch nicht gelernt habe. Und unser Thema heute ist, die Mauer wieder aufbauen. Hier in unserem Kapitel 6 erleben wir 4 Angriffe und 4 Antworten Nehemias. Und der erste Angriff, den möchte ich mit euch lesen, das sind die ersten 4 Verse. Kapitel 6. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und Geshem, der Araber, und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Mauer gebaut hatte und dass keine Lücke mehr daran war, obwohl ich zu jener Zeit die Türflügel noch nicht in das Tor eingehangen hatte. Da sandte Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm, lass uns in den Dörfern in der Ebene Ono zusammenkommen. Sie hatten aber im Sinn, mir Böses zu tun. Da sandte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk zu verrichten. Darum kann ich nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinabkomme? Sie ließen mir aber viermal das Gleiche sagen und ich gab ihnen die gleiche Antwort. Der erste Angriff, den wir hier erleben, ist, es sind dieselben Leute und sie lassen einfach nicht locker. Und hier bekommt Nehemia nun eine Einladung. Vorher war es ein Angriff, Anfeindungen, und jetzt, wo die Mauer schon zu ist, sie sehen, da gibt es keine Lücke mehr, nur noch das Tor fehlt, da verändern sie ihre Taktik und nun werben sie. Und dieser Satz mit, sie wollten mir aber Böses, das ist ja ein Kommentar dieses Textes. Es ist nicht sicher, ob Nehemia das von Anfang an wusste. Also ich gehe davon aus, wenn er klug und weise war, schon. Das sind ja dieselben Leute. Aber wie schnell können wir dort in ein Muster hineinfallen, dass wir uns von solchen Einladungen verleiten lassen? Für den einen ist es vielleicht Stolz. Ja, Nehemia hätte auch denken können, so, jetzt haben sie es endlich begriffen. Die Mauern stehen, jetzt bin ich auch eine Größe. Ich bin der Statthalter, ich bin derjenige, der hier die Macht hat. Und nun werden wir uns auf Augenhöhe begegnen. Kompromisse schließen. Miteinander wirklich auf Augenhöhe auch die Dinge klären. Es können andere Dinge sein, wo wir einfach merken, dass wir uns von irgendwelchen Ideen, Gedanken verleiten lassen, obwohl wir es besser wissen müssten. Und so ist Nehemias Antwort eine ganz schöne. Er sagt, ich habe ein wichtiges Werk. Ich habe keine Zeit, Leute. Er lässt sich von dem, was seine Aufgabe ist, die von Gott ihm gegeben ist, nicht ablenken. Auch nicht von vielleicht einer Delegation, die ihm schmeichelt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir unsere Dinge erkennen, wo wir unter Umständen in der Gefahr stehen, uns von dem, was Gott uns gesagt hat, was wir tun sollen, wo wir wissen, das ist eigentlich unsere Aufgabe im Leben, wo wir uns verleiten lassen, ablenken lassen und etwas anderes tun. Der Satz, der mit Sicherheit uns immer wieder bekannt ist und ich habe ihn mindestens schon einmal in der Predigt benutzt, wenn das Gute zum Feind des Besten wird. Also wir können Dinge tun, die wichtig erscheinen, die auch gut sind, aber es ist vielleicht nicht die Zeit dazu. Es ist vielleicht nicht der Ort und es lenkt uns vielleicht von dem ab, was wir wirklich tun sollten. Wenn ich Predigtvorbereitung mache, dann fallen mir ganz viele andere Dinge ein, die ich noch tun muss. Und oft sind die auf einmal viel dringlicher oder sie erscheinen mir viel dringlicher. Aber das muss doch noch sein und dies oder jenes. Und am Ende sitzt du dann samstags da und denkst, aber die Predigt muss fertig werden. Und schon hast du dich von dem abgelenkt oder ablenken lassen, was wirklich wichtig erschien. Es muss ja gemacht werden. Aber in diesem Augenblick war es nicht dran und hat dich von dem abgelenkt, was wirklich jetzt dran ist. Das heißt, nicht jede Einladung, nicht jede Chance, die uns geboten wird oder die wir irgendwo sehen, ist auch tatsächlich etwas Gutes. Es kann auch eine Falle sein, um eben von dem abzulenken, was Gott dir gesagt hat. Jetzt sollst du es tun. Und ich glaube, das können viele Dinge sein. Das können Hobbys sein, kann sogar die Familie manchmal sein, das kann die Gemeinde sogar manchmal sein. Es sind oft Dinge, die uns entweder schmeicheln, oder Dinge, wo wir immer wieder wissen, da fallen wir immer wieder in dieses Denken und in dieses Muster und davon müssen wir uns schützen. Das heißt, der erste Angriff ist Ablenkung. Und ich glaube, die Welt ist voll davon, voll von Ablenkung. Wenn wir mal uns umsehen, da ist ein Angebot, aber zumindest in unserer westlichen Welt, hier in Deutschland, da gibt es so viel. Also wir könnten Bücher über die Bibel lesen, bis wir 80 sind. Und wir werden noch nicht mal fertig werden mit all den Büchern über die Bibel. Oder all die Bücher über Gott. Aber darüber können wir vergessen, die Bibel zu lesen. Also nicht Bücher über das Wort Gottes, sondern das Wort Gottes. Und auf einmal wird etwas Gutes, weil tatsächlich gibt es richtig gute Bücher. Zum Feind des Besten. Das, darin stehen, in dieser Gefahr stehen wir immer. Das können Medien sein, das kann sein, dass du sagst, eigentlich müsste ich jetzt Bibel lesen, ich weiß das. Aber dann, weil ich eben das auf der App lese, beginne ich doch kurz bei Instagram oder sonstiges und dann sind Stunden vergangen mit dieser Bewegung. Das können viele andere Dinge sein, wo ich merke, jedes Mal, wenn ich etwas tun will, dann da ist irgendein Angebot. Oder da kommt jemand und sagt, hey, lass uns doch dies tun. Oder komm, hier, das ist doch ganz toll, gehen wir doch dahin. Aber du hast schon etwas vor, wo du weißt, das sollte ich jetzt tun. Keine Ahnung, Hauskreis. Aber jemand lädt dich zu einem schönen Musical ein. Und das kann man mal machen. Das ist ja nicht verwerflich. Aber man kommt schnell in diese Haltung hinein, dass man immer jede Ablenkung als legitim ansieht und hingeht. Und so ist seine Antwort eine nüchterne und eine Priorisierung. Er sagt erstens, er lässt sich nicht von diesem Hochgefühl vielleicht oder was auch immer er dort fühlt in diesem ersten Augenblick, dass sie sagen, komm doch zu uns. Davon lässt er sich nicht verleiten, sondern er ist nüchtern und er ist besonnen und er denkt darüber nach, was sind das denn für Feinde? Was wollen die denn von mir? Können meine Feinde wirklich für mich etwas Gutes im Schilde führen? Und er setzt eine Priorität. Er sagt hier, ich habe ein sehr wichtiges Werk zu tun. Ich kann nicht kommen. Und ich glaube, das ist eine wunderbare Haltung, von der wir lernen können, weil Ablenkung an jeder Ecke auf uns wartet. Das ist wirklich ein Punkt, ein Angriff, vor dem können wir uns nicht schützen. Nicht in dieser Welt. Also nicht schützen im Sinne von, dass es uns nicht begegnet. Schützen im Sinne von nüchtern bleiben, darüber nachdenken und vor allen Dingen Prioritäten setzen. Und so ist die Frage des ersten Punktes, was ist mein Ono? Ono ist der Ort, wohin er eingeladen wird. Komm doch bitte nach Ono. Was ist dein Ono in der Woche, wo du merkst, das bringt mich davon ab, mit Gott Zeit zu verbringen, mit meinen Geschwistern Zeit zu verbringen. Das bringt mich davon ab, meiner eigentlichen Aufgabe nachzugehen, als Vater, als Mutter, als Arbeitnehmer vielleicht. Wo sind Dinge, die mich davon ableiten, meiner Berufung, die Gott mir geschenkt hat, nachzugehen? Seine Berufung ist Mauerbau. Was ist dein Ono? Das ist, glaube ich, etwas, was jeder für sich. Auch davon lassen wir uns nicht ablenken. Und damit kommen wir zum zweiten Angriff, der in den Versen 5 bis 9 steht. Da ließ mir Sanballat zum fünften Mal das Gleiche durch seine Diener sagen, der kam mit einem offenen Brief in der Hand. Darin stand geschrieben, unter den Völkern verlauten und Gasmu sagt, dass du mitsamt den Juden einen Aufstand vorhast. Darum würdest du die Mauer bauen und du wolltest ihr König sein, so sagt man. Und du hättest dir auch Propheten bestellt, die von dir in Jerusalem ausrufen und sagen sollen, er ist König von Juda. Nun wird der König diese Gerüchte hören. Darum komm, wir wollen miteinander beraten. Und ich aber sandte zu ihnen und ließ ihnen sagen, nichts von dem, was du sagst, ist geschehen. Aus deinem eigenen Herzen hast du es erdacht. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, ihre Hände werden schon ablassen von dem Werk und es wird nicht vollendet werden. Nun aber stärke du meine Hände. Ein weiterer Brief kommt und ein weiterer Angriff kommt und es ist ein offener Brief. Jeder kann ihn lesen, also jeder weiß Bescheid und darin stehen lauter Verleumdungen, lauter Behauptungen, die Nehemia mit Sicherheit Angst machen könnten. Denn wenn das tatsächlich wahr wäre oder wenn der König tatsächlich diesem Gerücht glaubt, also der König, von dem er gekommen ist, dann kann es sein, dass das Heer bald tatsächlich vor den Toren Jerusalems steht und die Mauern wieder einreißt. Also hier werden Behauptungen aufgestellt und damit wird Angst gemacht. Sie wollten uns Angst machen, damit wir nicht mehr weiterbauen. Und auch das ist ein weiterer wichtiger Punkt für uns. Das Ziel des Feindes ist immer, dass unsere Hände erlahmen. Also, dass wir nicht mehr das tun, was Gott von uns will und erwartet. Dass wir nicht mehr das tun, wovon wir wissen, das ist meine Aufgabe, meine Priorität. Und aus lauter Angst dann stehen bleiben. Und ich glaube, hier ist ein wichtiger Punkt, dass diese Punkte, diese Angriffe bei Nehemia tatsächlich nicht der Wahrheit entsprechen. Das ist übrigens einer der Aussagen Paulus, wenn er sagt, vor der Welt müsst ihr einen untadeligen Ruf haben. Er sagt, wenn ihr ins Gefängnis geworfen werdet, wenn ihr angeklagt werdet, weil ihr tatsächlich gegen das Gesetz gehandelt habt, weil ihr tatsächlich euch was habt zu Schulden lassen kommen, das ist nicht für das Evangelium. Das ist nicht für Gott. Ihr seid selbst schuld und ihr müsst dafür gerade stehen. Und dann ist euer Ruf dahin. Wenn ihr aber verleumdet werdet, wenn ihr verfolgt werdet um meines Willens, um meines Namens willen, sagt Jesus, das ist was anderes. Und das geschieht hier. Und ich glaube, Nehemia hätte wirklich Angst und Panik gehabt, wenn auch nur eines dieser Gerüchte wahr gewesen wäre. Wenn es sogar nur in seinem Herzen gewesen wäre. Wenn er diesen Wunsch gehabt hätte, warum eigentlich nicht König werden? Warum eigentlich nicht hier die Macht haben? Aber er kennt sein Herz, er prüft sein Herz, das haben wir in Kapitel 5 gelernt. Und er sagt, das hast du dir alles ausgedacht, aus deinem Herzen kommt das. Und ich bin mir keiner Schuld bewusst und ich baue weiter. Und ich habe keine Angst davor, was von diesen Gerüchten oder durch diese Gerüchte entsteht. Das heißt, hier erleben wir, dass das, was ihn bedrängt, was ihm sogar unter Umständen die legitime Sorge geben müsste, was ist, wenn dieses Gerücht wirklich an die falschen Ohren gerät? Kann doch sein. Was ist, wenn du wirklich angeklagt wirst, obwohl du nichts getan hast? Was ist vielleicht, wenn du sogar gar nicht die Möglichkeit hast, dich zu verteidigen, weil du gleich abgeurteilt wirst und fertig? Aber er geht zu Gott und er bittet, stärke du meine Hände. Und so lässt er sich nicht ins Bockshorn jagen. Und seine Antwort ist ein klarer Widerspruch. Er sagt, das ist nicht wahr. Er versucht nicht, sich zu verteidigen, er läuft nicht zum König, sondern weil er sich seiner Unschuld bewusst ist, auch vor Gott, kann er sagen, das hast du dir nur ausgedacht. Und deswegen kann ich ruhig bleiben, muss nicht mit dir kämpfen, muss dich nicht überzeugen, muss nicht andere überzeugen, ich weiß, wo ich stehe. Und er bleibt weiter an dem Werk dran, denn er weiß, was nun auch geschehen mag durch diese Verleumdung, Gott hat es in der Hand. Er wird entscheiden, wie weit das geht. Ich bin in seiner Hand. Und so bleibt er an diesem Werk und baut an dem wichtigen Werk weiter. Und ich glaube, das ist eine gute Schule für uns, dass wir uns auch hinterfragen, wo haben wir einen offenen Brief? Wo haben wir Angst? Wo sind Leute, die uns verleumden vielleicht? Irgendwelche Dinge über uns erzählen, die nicht wahr sind. Das kann in der Gemeinde sein, das kann auf der Arbeit sein, das kann wo auch immer sein. Und umso wichtiger ist es, dass wir tatsächlich lauter, also rein sind, uns tatsächlich nichts zu Schulden lassen kommen. Denn wenn wir das tun, dann sind diese Dinge, selbst wenn es nur Dinge sind, die sie sich erdenken und zufällig treffen, kann ja sein, dass du ein Problem damit hast. Kann ja sein, dass du dort eigentlich in deinem Herzen schon gefallen bist. Dann werden wir Angst haben. Und so müssen wir zu Gott kommen. Wir dürfen mit unserem Herzen zu ihm kommen, uns reinigen lassen von ihm, uns ausrichten lassen von ihm, und wir dürfen dann dort dieser Angst widerstehen, weil sie dann unbegründet ist. Und vor allen Dingen, er betet. Und ich glaube, das ist das absolut Wichtigste, immer wieder ins Gebet zu gehen. Das ist tatsächlich eine Waffe. Eine Waffe gegen jede Anfeindung, gegen jeden geistlichen Feind gibt es diese Waffe. Was wäre der zweite Angriff? Ihr seht, da fehlt noch was. Habt ihr eine Idee? Wie könnte man den benennen? Der erste war Ablenkung. Was könnte der zweite sein? Entmutigung? Schlechte Gewohnheit? Verleumdung. Verleumdung. Entmutigung hätte auch gepasst. Und was ist seine Antwort darauf? Klarheit und Gebet. Er ist mit sich selbst klar. Er weiß, wo er steht. Er weiß, wo er vor Gott ist. Er weiß, was seine Aufgabe ist. Und er weiß, was er zu tun hat. Und so kann er gelassen sagen, das ist nicht wahr, und weitergehen. Das heißt, wenn wir verleumdet werden, sollten wir uns an dem festhalten oder zu dem gehen, der die Wahrheit selbst ist. Und er wird uns vor all diesen Dingen bewahren. Das lässt sich hier so leicht lesen, aber tatsächlich in diesem Augenblick wusste Nehemia nicht, was geschehen wird. Er wusste, Gott kann mich bewahren. Und ich denke, er dachte auch, er wird mich auch bewahren, denn das ist die Aufgabe, die ich tun soll. Gleichzeitig hätte er auch sagen können, wer weiß. So wie die drei Freunde von Daniel sagen, als der König von Babylon sagt, wenn ihr nicht anbetet, dann kommt in dieses Feuer. Und sie sagen, Gott kann uns davor bewahren. Aber selbst wenn nicht, ich halte an dem fest. Das ist das, wo die Wahrheit ist. Und ich glaube, das sorgt dafür, dass wir Ängste überwinden können, wenn wir an ihm festhalten und wissen, er hat alles in der Hand. Sogar das Problem, sogar die Anfeindung, die ich erlebe. Und das Neue Testament sagt uns, wir werden angefeindet werden. Sie werden uns verfolgen. Aber nichts kann die Gemeinde überwinden. Jesus selbst steht für uns ein. Und so die Frage für dich und für mich: Welcher offene Brief versetzt dich in Angst und Schrecken? Wo sind Dinge, wo du merkst, wenn ich diesem Menschen begegne oder wenn ich dieser Situation begegne oder wenn ich dort in dem Augenblick mir das oder jenes vorgeworfen wird, das ist eine Angst, die dafür sorgt, dass ich sage, ich kann nicht oder ich mache nicht mehr weiter. Das kann sogar eine persönliche Angst sein, wo man sagt, ich bin keine gute Mutter, ich bin kein guter Vater, ich bin kein guter Sonstiges. Und weil du das in deinem Herzen trägst und dir das einer vielleicht vorwirft, und sei es auch nur, weil er das selber so empfindet bei sich, und sagt, hey, ich schließe mal von mir auf dich. Und du auf einmal erlebst, dass das wahr ist, was er sagt. Und du bekommst Angst und hörst auf, das zu tun. Dann bist du nicht in der Wahrheit. Denn ja, wir machen alle Fehler. Und ja, mit Sicherheit gibt es Dinge, die wir falsch gemacht haben. Aber wenn Gott dir die Aufgabe gegeben hat, dann hat er dich dazu berufen. Er wird dir die Kraft geben. Und vor allen Dingen, er weiß, wo du deine Fehler hast. Und du darfst mit diesem Fehler zu ihm kommen und er wird dir nicht sagen, du bist nicht gut genug. Er wird dir nicht sagen, das schaffst du alles nicht. Hör auf zu arbeiten, weil du bist eh einer, der all das tut. Und so kannst du festhalten, diese Angst loswerden und zu ihm zurückkommen in diese Wahrheit hinein. Und wir kommen zum dritten Angriff und
Ich glaube, dieser Angriff ist einer der gefährlichsten. Vers 10. Und ich kam in das Haus Schemajas, des Sohnes Delajas, des Sohnes Melatabes, der hatte sich eingeschlossen und sprach: Wir wollen zusammenkommen im Hause Gottes, im Inneren des Tempels, und die Türflügel des Tempels schließen. Denn sie werden kommen, um dich umzubringen. Und zwar werden sie bei Nacht kommen, um dich umzubringen. Ich aber sprach: Sollte ein Mann wie ich fliehen? Und wie könnte ein Mann wie ich in den Tempel gehen und am Leben bleiben? Ich werde nicht hineingehen. Denn siehe, ich merkte wohl, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er sprach diese Weissagung über mich, weil Tobia und Sanballat ihn angeworben hatten. Und zwar war der Zweck angeworben worden, dass ich in Furcht gerate und dementsprechend handle und mich versündigen sollte, damit sie meinen Namen verunglimpfen und mich verlästern können. Da ist ein Prophet, der hat sich eingeschlossen. Das ist nicht ganz klar, warum. Entweder um auszudrücken, sie sind auch hinter mir her. Wir gehören zusammen. Lass uns zusammen in den Tempel gehen, um geschützt zu sein. Oder wie manche Propheten das gemacht haben, sie taten bestimmte Handlungen, Dinge, um damit auszudrücken, Gott spricht durch sie. Es gibt Handlungen, wo sie mit Hörnern rumlaufen, bei falschen Propheten oft, oder wo Gott sagt, tu etwas Bestimmtes, zum Beispiel Hosea sollte eine Frau heiraten, die untreu war, um etwas Bestimmtes auszudrücken. Das heißt, hier ist einer, er sagt, ich bin ein Prophet Gottes und ich habe eine Prophetie für dich, ich habe eine Botschaft von Gott für dich, und die ist ja ziemlich genau. Sie kommen, um dich zu holen, sie kommen des Nachts, also heute Nacht kommen sie, und Schutz findest du im Tempel. Und ich glaube, das ist einer der größten Gefahren, die es gibt. Der Feind tarnt Dinge, die gegen den Willen Gottes sind. Dinge, wo wir verführt werden, etwas zu tun oder zu lassen, von dem wir wissen, es ist Sünde, oder von dem wir wissen, damit verlassen wir das Werk Gottes. Wir tun nicht mehr das, was wir sollen, sondern aus Angst heraus handeln wir falsch. Und sie verpacken das sehr religiös, sehr fromm. Es klingt schön und gut und es klingt richtig, so als wäre es von Gott. Kann denn Sünde Liebe sein? Zum Beispiel. Ein Gott der Liebe kann dich nicht dafür verurteilen. Das ist doch Quatsch, ist das doch. Und auf einmal klingt das so gut, dass du sagst, ja, stimmt, eigentlich kann ich so leben. Es ist okay. Aber es ist in dem Fall Sünde. Und Nehemia prüft und bleibt standhaft. Denn er kennt die Schrift. Also er kennt das Wort Gottes. Und er weiß, im Wort Gottes steht, es dürfen nur Priester in den Tempel. Sonst niemand. Wusstest du das? Wusstest du, dass in den Tempel Gottes damals nur die Leviten und die Priester hinein durften? Sonst niemand. Entschuldigung, die Leviten durften auch nicht rein, sondern die Leviten dienten am Ort. Nicht, dass wir, das war eine Fehlinformation. Die Leviten dienten am Tempel und nur die Priester durften hinein. Und es stand sogar da, dass wenn du hineingehst, wirst du sterben. Und sehr oft starben Leute daran. Aber in dem Fall wäre es völlig egal. Wäre Nehemia gestorben, dann hätte er falsch gehandelt, Gott hätte ihn bestraft und damit würde sein Ruf dahin sein. Und damit wäre das Werk dahin. Wäre er nicht gestorben, hätte er trotzdem gegen das Gesetz gehandelt und wäre auch kompromittiert gewesen. Wie kannst du denn so einem Lehrer folgen, der nicht mal die Schrift kennt, der sich aus Angst gegen den Willen Gottes stellt. Und so ist Nehemia klar, das kann ich nicht. Lieber sterbe ich, als dass ich den Willen Gottes nicht tue. Also als gegen den Willen Gottes zu handeln. Wer kann das von uns behaupten? Wer von uns kann sagen, ich würde lieber Leid ertragen. Ich würde lieber Ungemütliches ertragen. Ich würde lieber, dass es mir nicht so gut geht, als dass ich tatsächlich gegen den Willen Gottes handle. Oft ist es tatsächlich so, dass wir gar nicht so sehr vor der Sünde Angst haben. Dass wir gar nicht so sehr die Sünde fürchten, sondern wir fürchten oft die Konsequenzen der Sünde. Das ist auch oft unser Gebet. Herr, vergib. Warum? Weil ich habe Angst, sonst bestrafst du mich. Aber er sagt, bevor ich sündige, sterbe ich sogar lieber. Und das kann er nur, weil er das Wort Gottes kennt. Das heißt, nicht jede fromme Stimme ist Gottes Stimme. Nicht alles, was gut klingt oder wo einer sagt, Gott hat mir gesagt. Oder vielleicht sogar wie der Teufel zu Jesus kommt und sagt, hey, ist es nicht so, wenn du dich vom Tempel stürzt, dann wird dich Gott bewahren. Gott bewahrt uns doch. Und so kennt die Welt auch oft die Schrift. Aber sie kann uns dadurch verführen, wenn wir sie selbst nicht kennen. Und deswegen ist es so wichtig, wenn unser Leben gelingen soll, also wenn wir ein Leben führen wollen, das im Willen Gottes ist, dann müssen wir sein Wort kennen, dann müssen wir ihn kennen, um tatsächlich zu sagen, nein, das, was du sagst oder tust, ist falsch und was du von mir forderst, ist auch falsch. Und selbst wenn du recht hast, dass sie hinter mir her sind, dann sterbe ich lieber. Oder dann lasse ich es mir lieber nicht gut gehen. Weil er nicht gegen den Willen Gottes handelt, weil er ihn kennt. Ganz, ganz wichtig für uns. Deswegen lies das Wort Gottes, sonst wirst du immer in der Gefahr stehen, dort hereinzufallen. Was ist der dritte Angriff? Ganz super einfach. Verführung. Wusstet ihr übrigens, dass das die zwei Waffen des Teufels sind? Anfeindung, Verfolgung und Verführung. Das sind die zwei Petrusbriefe. Petrus 1 ist Verfolgung. Wie gehen Christen mit Verfolgung um, wenn wir Anfeindung erleben? Der zweite Brief ist, wie gehen wir mit Verführung um? Besonders mit Verführung von innen, denn es ist ein Israelit, der das tut. Einer, der sagt, ich bin ein Prophet Gottes. Und er ist übrigens nicht der Einzige. Da waren einige, die das versucht haben. Das ist nur ein Beispiel, das hier aufgeführt wird. Und das ist eine große Gefahr für uns, besonders weil heutzutage, schalt YouTube an, geh auf Instagram, da ist es voll von Christen, die dir irgendwas erzählen und beibringen wollen. Oder du kommst sonntags zu Livebase und Peter predigt. Alles müssen wir an der Schrift prüfen. Am Wort Gottes prüfen, ob es sich so verhielt. Es gibt eine Stelle, Apostelgeschichte 17 ist das, wo es heißt, Paulus predigte ihnen das Evangelium aus dem Alten Testament. Und sie prüften alles, ob es sich wirklich so verhielt. Und dann nahmen sie es an. Und das gilt für uns. Wenn jemand kommt mit einer Botschaft, die von Gott zu sein scheint, prüft. Und es ist faszinierend, Jesus sagt, und Gott sagt das im Alten Testament übrigens auch, er sagt, er wird falsche Propheten schicken, und jetzt passt auf, die Wunder tun werden. Also er sagt, ich werde ihnen die Macht geben, Wunder zu tun, um euch zu prüfen, ob ihr mich und mein Wort kennt. Denn sie werden zwar Wunder tun, wo ihr sagt, wow, das muss ja ein Zeichen von Gott sogar sein. Aber sie werden euch vom Wort Gottes wegführen und von mir wegführen. Sie werden euch verführen. Und wenn ihr darauf hereinfällt, dann gibt es nur einen Grund, ihr kennt das Wort nicht. Und das ist eine große Gefahr. Heutzutage gibt es viele, die mit Wundern werben, die mit Dingen werben, wo man zum Beispiel sagt, ja, du sagst, das ist falsch, aber guck mal, Gott segnet es doch. Es gibt genug Mega-Churches, aber das bedeutet noch lange nicht, dass das Wort Gottes dort tatsächlich gepredigt wird. Das muss geprüft werden. Und das ist ein Punkt, den müssen wir uns wirklich vergegenwärtigen. Und das Neue Testament warnt uns und sagt, und es wird immer mehr so werden, dass Verführung kommt. Und die Verführung kommt eben von innen, nicht von außen. Es sind Wölfe im Schafspelz, sagt das Neue Testament. Und das ist ein Wolf im Schafspelz, eine große Gefahr. Und so ist seine Antwort gehorsamer Mut. Er kennt den Willen Gottes und selbst im Angesicht der Gefahr des Todes ist er gehorsam Mut. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für uns, gehorsam sein. Und so die Frage, wer ist dein Schemaja? Wo stehst du in der Gefahr, dich von Dingen verführen, verleiten zu lassen? Oder wo merkst du, dass du beginnst zu schwimmen, weil du das Wort Gottes nicht kennst und dich fragst, oh, ist das vielleicht doch von Gott? Oder ist das doch richtig, was der oder jene sagt und tut und sollte ich mich nicht dem anschließen? Weil es tut ja auch gut. Und dann beginnt auf einmal etwas im Zentrum zu stehen, was dort nicht hingehört. Der Mensch. Aber Christus gehört ins Zentrum. Und so kommen wir zum Angriff Nummer 4. Und der Angriff, den lesen wir ab Vers 16. Und es geschah, als alle unsere Feinde dies hörten. Warte einen Moment. Und es geschah, als unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen allen Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Auch ließen sie zu jener Zeit die vornehmen Juden viele Briefe in Tobitia abgehen und auch von Tobia gelangen sollten zu ihnen. Denn es waren viele in Juda, die mit ihm verschworen waren, weil er der Schwiegersohn Schehanjas, des Sohnes Arachs, war. Der zweite Angriff beginnt hier, dass obwohl sogar die Feinde erkennen, Gott hat das Werk vollendet. Also Nehemia sagt, Gott hat es verändert. Und sie sagen, oh, Gott hat es verändert. Lassen sie nicht davon ab. Sie haben hier, ich habe geschrieben, unselige Verbindungen. Also sie sind hier verschwägert, sie sind hier verbrüdert mit dem Feind, mit der Welt. Und das ist eigentlich ein Punkt, der im Alten Testament wie ein roter Faden durchgeht, dass Gott immer wieder sagt, tut das nicht. Denn die Welt um euch herum, sie ist nicht euer Freund. Und wenn ihr euch mit ihr verbrüdert, wenn ihr das tut, was die Welt tut, dann kommt ihr an den Punkt, dass ihr mich verlasst. Dass ihr Dinge tut, die ihr nie tun wolltet. Und dann beginnt ihr Kompromisse zu machen und beginnt am Ende Gott zu verraten und die Brüder zu verraten. Und das ist das, was hier geschieht. Sie sind mit diesem Tobia verbunden durch Heirat und sie sind nicht bereit, sich von ihm zu lösen und versuchen irgendwie dort zu vermitteln, aber nicht zu vermitteln im Sinne von, dass es Frieden gibt, sondern dass sie was davon haben. Und das ist eine große Gefahr für uns, denn Kompromisse zerstören geistliches Leben, persönliches geistliches Leben und auch in der Gemeinde. Wenn wir beginnen, mit der Welt Kompromisse einzugehen, wenn wir sagen, ja, aber das ist doch nicht so schlimm, ja, Gott hat zwar gesagt, aber im Jakobus 4 heißt es aber, wer mit der Welt Freund ist, der ist ein Feind Gottes oder der wird zum Feind Gottes. Das heißt, wir können nicht in der Welt leben, also die Dinge die tun, die die Welt tut. Wir können nicht all das genießen wollen, was die Welt uns gibt oder zu geben meint und gleichzeitig Gott nachfolgen. Wir können nicht, wie Jesus sagt, dem Mammon, dem Geld dienen und Gott dienen. Es kann nur einen Herrn geben. Und sie haben hier zwei Herren. Die Welt und Gott. Und das funktioniert nicht, denn daraus entsteht ein geteiltes Herz. Das ist einer der Gründe, warum Israel geteilt wurde. Weil Salomos Herz geteilt war. Er diente Gott, aber seine Frauen waren ihm auch wichtig. Und so tat er auch Götzendienst. Und das ist immer die Gefahr, wenn wir uns mit der Welt verbinden, Wenn die Welt uns so wichtig ist, dass wir nicht von ihr lassen können, dann beginnen wir, Kompromisse einzugehen. Das heißt, es sind nicht die äußeren Angriffe, die Gottes Werk schwächen, sondern es sind die inneren Kompromisse. Denn die äußeren Angriffe, heißt es in der Bibel, die könnten uns nicht zu. Nichts kann die Gemeinde Gottes, nichts kann dich überwinden. Denn Christus hat schon gesiegt. Aber das, was das Werk zerstören kann, das, was den Geist dämpfen kann und damit das Werk Gottes dämpfen kann, ist Kompromisse, die wir eingehen. Und hier ist es vielleicht eine Heirat, es können viele Dinge sein, wo wir beginnen, Kompromisse in unserem Leben einzugehen. Mit Sünde, wo wir Freunde haben, die uns eigentlich nicht gut tun, wir wissen das. Oder wo wir merken, eigentlich wünsche ich mir dies oder jenes. Ich wünsche mir einen Mann, eine Frau, aber sie ist kein Christ oder er ist kein Christ. Oder ich wünsche mir dies und jenes und du merkst, das sind alles Dinge, die dir so wichtig werden, zu deinem Götzen werden, wichtiger als der Wille Gottes. Das sind Kompromisse. Und ich glaube, auch die sind sehr gefährlich für uns. Und für ihn ist eine konsequente Treue unabdingbar. Wenn du Nehemia weiterliest, dann wirst du erleben, wie er dort konsequent auch dagegen vorgeht, gegen diese Vermischung von Welt und von dem Volk Israel. Und das gilt auch uns, dass wir dort konsequent sind. Das ist der Satz von Paulus zum Beispiel, Sünde ist wie ein Sauerteig, der durchsäuert den ganzen Teig. Das heißt, wenn wir etwas in unserem Leben belassen an Sünde oder an Dingen, wo wir wissen, das führt uns von Gott weg, dann wird es nach und nach unser ganzes Denken, unser ganzes Sein beeinflussen und dafür sorgen, dass wir verführt werden. Und so die Frage an uns heute, mit welchem Tobia bist du im Bunde? Wo hast du Kompromisse in deinem Leben eingegangen oder wo stehst du in der Gefahr, Kompromisse einzugehen? Und die müssen wir kennen und die müssen wir aus unserem Leben immer wieder aufs Neue streichen, denn sie werden dafür sorgen, dass wir letztendlich von Gott weggeführt werden, von seinem Wort weggeführt werden. Und so erleben wir ein selbstverständliches Resultat von Nehemias Antworten auf diese Angriffe. Die haben wir in Vers 15 und 16 gelesen. Sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Nehemia erkennt es und sogar die Feinde erkennen es, denn sie können nichts tun. Und das hat der Feind übrigens schon lange erkannt. Deswegen geht er umher wie ein brüllender Löwe und sucht, die er verschlingen kann. Und das sind die, die hochmütig sind. Die, die glauben, sie schaffen es ohne Gott, diese Angriffe zu bestehen. Aber sonst kann nichts überwinden, denn Christus ist der Überwinder. Und so können wir zum Beispiel in Philipper 1,6 lesen, der angefangen hat, wird vollenden. Jesus wird das Werk vollenden. Und hier wird das Werk vollendet, denn die Mauer wird geschlossen und die Türen werden eingehängt und die Feinde können nichts tun. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und nichts wird diese Gemeinde überwinden. Wir haben ein ganzes Buch, die Apostelgeschichte, wo das gezeigt wird. Gott baut seine Gemeinde und nichts kann sie überwinden. Ein ganzes Buch. Der Herr wird euch stärken und bewahren, sagt Paulus. Er ist derjenige, wenn wir zu ihm laufen, wenn wir zu ihm rennen, wenn wir an sein Wort festhalten, der uns vor all diesen Angriffen schützt. Und Nehemia weiß das. Also es ist nicht so, dass er sagt, hey, ich habe nur richtig, Hauptsache ich handle richtig und dann ist alles gut. Sondern er sagt, weil ich zu dem gehe, der die Kraft hat, wird alles gut. Das heißt, unsere Hände, die arbeiten vielleicht, das ist unsere Verantwortung, wir müssen zu Jesus laufen, wir müssen unsere Verantwortung wahrnehmen, aber es ist Gott, der das alles tut und vollendet. Ohne ihn können wir nichts tun, sagt Jesus. Und so sind die vier geistlichen Angriffe. Ablenkung. Ohne ruft dich jeden Tag. Also im Alltag sind sie immer da. Und der Feind freut sich, wenn er dich ablenken kann von dem, was wirklich wichtig ist. Das Gute kann manchmal der Feind des Besten sein. Und das Zweite ist Einschüchtern. Sie wollen uns Angst machen, damit wir aufhören zu bauen. Und oft sind das Verleumdungen, Dinge, die uns Angst machen. Und Angst lähmt immer. Wir sind dann nicht handlungsfähig. Ein gelähmter Christ lebt nicht in seiner Berufung. Fromme Verführung. Sie klingt immer so schön, aber nicht alles, was geistlich klingt, ist tatsächlich von Gott. Und so dürfen wir erleben, dass der Feind zwar auch das Wort Gottes kennt, aber die Kraft des Wortes liegt in uns, weil wir den Geist Gottes haben. Und so müssen wir im Gehorsam dem nachgehen. Nehemia schließt in diesem sechsten Kapitel die Mauer ab, und interessant ist, dass jetzt tatsächlich innere Erweckung geschieht, innere Veränderung geschieht. Wenn du die Kapitel weiterliest, dann erlebst du, wie jetzt auf einmal geistliches Leben wächst. Und ich glaube, das ist auch für uns ein wichtiger Punkt. Wir brauchen all diese Dinge, dass wir uns selbst schützen können. Wir uns selbst schützen können, ist falsch. Dass Gott uns schützen kann, weil wir bereit sind, diese Mauern bauen zu lassen. Und dann werden wir Erweckung erleben. Und ich will dich ermutigen und will dich auffordern, geh ins Gebet. Immer wieder aufs Neue. Schau, wo hast du bei diesen Angriffen etwas, wo du merkst, das ist es. Da brauche ich deine Hilfe. Und du kannst mit deinen eigenen Worten beten. Ich habe dir in der nächsten Folie einfach ein paar Sätze mitgebracht, die du beten kannst, die du vielleicht immer wieder, wenn du gerade keine Kraft hast, dir immer wieder vor Augen führen willst, und dass du dir von Gott dein Herz zeigen lässt, wo brauchst du tatsächlich seine Kraft und seine Veränderung. Lasst uns ins Gebet gehen, ob du es still oder leise oder laut machst, ich mache den Abschluss. Herr, ich danke dir, dass du der Überwinder bist. Ich danke dir dafür, dass wir nichts ohne dich tun können. Und wenn wir in dir bleiben und du in uns, dann werden wir Frucht bringen, Herr. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns im Alltag zu prüfen zu lassen, dass wir nicht nur sonntags nach deinem Willen suchen und deinen Willen tun wollen, sondern dass wir gerade im Alltag ein Leben führen, das dich anbetet. Und das können wir nur, wenn wir den Anfeindungen des Teufels widerstehen, wenn wir der Sünde fliehen und wenn wir in dir bleiben, Herr. Amen.